Jo, herzlich willkommen bei Imagine All the Agents. Ich sitze hier heute mit Sebastian. Sebastian kenne ich seit
2006.
Echt? Du weißt das noch so genau?
Ja, also weil ich in dem Jahr meine Kinder geboren worden sind.
Okay. Ja, ich hätte jetzt aber auch gesagt, ungefähr 20 Jahre tatsächlich. Und Sebastian und ich haben damals in allen möglichen, das heißt allen möglichen, bei einer Agentur namens Pixelpark uns kennengelernt und ganz verrückte Projekte machen dürfen und uns lieben und schätzen gelernt. Da war so Web 2.0 und Second Life und all dieser Kram. Und genau, jetzt sitze ich hier mit Sebastian und will einfach ein bisschen plaudern über die Zukunft unserer KI-Welt oder was auch immer danach kommt.
Ja.
Aber erzähl doch mal kurz, Sebastian, was machst du gerade?
Ich bin bei Serviceplan, Managing Partner, mache seit 2 Jahren eigentlich nichts anderes mehr, als sich darum zu kümmern, wie unsere KI und vor allen Dingen Agent-Strategie aussieht. Leite bei uns so eine Spezialagentur, die heißt Plan Studios, mit der wir die ganzen KI-Agenten-Sachen machen. Und wir haben vor gut einem Jahr quasi so eine Art Spin-off gestartet. Das heißt Mazumi, und daran hängt so ein ganzes Ökosystem an Technologien, die wir entwickeln, um so eine Art Agent Economy zu ermöglichen. Und unter anderem halt haben wir ein eigenes Open Source Agent-to-Agent Protokoll entwickelt.
Genau, da haben wir uns ja auch schon letztes Jahr viel, viel drüber unterhalten. Das wollen wir jetzt hier nicht alles rekapitulieren. Nein. Da haben die Zuhörer jetzt ein bisschen Pech. Und wir haben auch eben schon darüber gequatscht. Das kann sich aber ja auch jeder angucken. Also das ist ja alles irgendwie öffentlich zugänglich und so weiter. Ich glaube, das Spannende ist tatsächlich, und das würde mich halt interessieren, was war damals so der Auslöser? Also warum hast du auf einmal angefangen zu sagen, ey, okay, dieses Agententhema oder KI und dann sehr schnell Agententhema, das ist so das, wo du jetzt, ich meine, ich weiß ja, du hast wie so ein Derwisch, hast du da ja irgendwie, keine Ahnung, bist du das ganze letzte Jahr herumgewirbelt und hast ein Ökosystem geschaffen, was ja echt irre ist.
Oh, ich weiß es noch ganz genau. Also ich habe lange das nicht ernst genommen, so ChatGPT 3.5 und Bildgenerierung und Midjourney, und ich immer so, so wird schon, aber habe mich nicht für interessiert. Und für mich war der Gamechanger, als ChatGPT 4 rauskam und Microsoft, habe ich sogar E-Mails geschrieben.
An dem Tag. Ja, haben wir so ein bisschen
angefangen. Genau, als sie das Paper rausgebracht haben, First Signs of General Artificial Intelligence. Und da war ich in München im Hotelzimmer und habe zum ersten Mal quasi angefangen, ChatGPT zu nutzen, und habe sofort angefangen, Code zu schreiben mit ChatGPT. Und das hat mir 3 schlaflose Nächte in dem Hotelzimmer beschert. Und ich bin halt nach den 3 Nächten quasi mehr oder weniger panisch Florian Haller kontaktiert und gesagt, ey, wir brauchen ein Meeting, weil ich glaube, das wird unser Businessmodell und unsere Welt viel stärker verändern, als wir alle glauben, weil mir halt sehr schnell klar geworden ist, was du damit alles machen können wirst. Und dann habe ich witzigerweise relativ viele YouTube-Videos geschaut, wo immer wieder das Wort Crew fiel und Crew AI.
Yeah.
Und ich überhaupt nicht wusste, was das ist. Und so bin ich irgendwie auf diesen Zug gekommen, und dann habe ich mich da reingegraben und festgestellt, was man damit alles machen kann. Ja, so hat das angefangen.
Ja, 100% nachvollziehbar. Also bei mir war es jetzt nicht ganz so fokussiert und intensiv, logischerweise, weil wir bei Birds on Mars ja auch sehr vielfältig so KI einsetzen und in alle möglichen Formen nutzen für alle möglichen, sage ich mal, Use Cases und Vorhaben. Aber es ist, ja, ich habe mich dann natürlich auch da irgendwie, ich hatte auch immer wieder so Momente letztes Jahr, wo ich dachte, okay, das ist crazy, ja. Also,
ja,
glaube ich, in meiner ersten Folge, habe ich auch erzählt, wie ich da so im Sommer irgendwie oder im Frühjahr krank auf der Couch lag und das erste Mal mit Replit Wipe gecodet habe und dachte auch nur, das ist ja irre.
Ja.
Also trotz all der Fehler, ich meine, das muss man natürlich auch sagen, ja, wenn man sich jetzt wirklich intensiv mit den ganzen Sachen beschäftigt, Wipe-Coding, Agentic, Workflows oder überhaupt Agents, da ist natürlich auch viel heiße Luft gerade und viel Hype, ja, und natürlich, wenn man es dann mal wirklich macht, und ich habe mich dann ja auch in diese ganzen Frameworks da reingefuchst, nicht so als der Top-Software-Developer, sondern einfach mal mit all meinem gefährlichen Halbwissen da alles Mögliche gemacht. Und natürlich kommst du da sehr weit, aber es ist trotzdem natürlich noch total fehleranfällig und buggy. Das ist halt echt so noch, früher hätte man gesagt Early Alpha oder Early Beta. Aber das macht es natürlich auch gerade so hochspannend und geil, ne? Weil ja gefühlt auch ständig was Neues passiert.
Ja, und ich glaube, wir haben halt noch nie, ich meine, wir sind jetzt beide seit Jahrzehnten sozusagen in diesem Geschäft, noch nie hat sich das so schnell verbessert, eine Technologie, ne?
Nee.
Man muss sich mal überlegen, wenn du an die 2000er denkst,
das stimmt.
Wie lange hat das gebraucht, dass Ajax gekommen ist und sich durchgesetzt hat und einen Impact, das waren Jahre.
Ja, so zwischen HTML 3.2 ja. und 4, da ist schon ziemlich viel Zeit vergangen.
Ja,
und dann gab es DHTML, das Dynamic, das
ja,
war
genau.
dann so diese Ajax-Framework.
Das waren jahrelange Zyklen, dass sich Technologie verbessert hat. Und jetzt geht das alle 3 Monate, macht es einen Sprung.
Ja, beziehungsweise, gar nicht mal so getaktet. Ne? Man hat das Gefühl, es passiert halt ständig was. Es passiert ständig irgendwie was oder es gibt ständig was, was man sich angucken
ja.
kann und muss. Und die Dinge, die dann so hängen bleiben, wenn man sich damit beschäftigt, das sind dann schon auch echt immer Riesenschritte in, ja, wie du schon sagst, sehr kurzer Zeit. Ne? Also ja. zuletzt bei mir sowas wie, sowas Banales kann man fast schon sagen, wie Nano Banana, ja, wo du sagst, okay, auf einmal kann ich über Prompten einfach Bilder editieren und es klappt erstaunlich gut. Ja, so. Das ist natürlich auch krass. Auf der anderen Seite sind auch Dinge passiert, die mich dann eher nerven, ja, wo ich sage, okay, dann haben wir so eine schnelle Entwicklung und gefühlt gehen Dinge dann irgendwie nicht so weiter, wie ich sie mir vielleicht gewünscht hätte oder gehen noch einen Schritt zurück. Wir hatten eben ja auch das Thema so diese ganzen Deep Researches, wo ich auch denke, ja, die waren auch schon mal besser. Ne? Also da hat sich mein ChatGPT oder so schon mal ein bisschen mehr Mühe mitgegeben. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob die einfach im Hintergrund irgendwie zu viel Kohle verballert haben für diese Deep Researches.
Wahrscheinlich.
Und ich habe mich über Weihnachten jetzt auch nochmal mit Vibe Coding beschäftigt, weil ich dachte, oh, hab mal wieder ein bisschen Zeit, hab mal wieder ein bisschen Bock, hab mich damit wieder mit Replit beschäftigt, weil ich das jetzt, wie gesagt, auch so als Plattform ein Stück weit schätzen gelernt hatte da letztes Jahr. Mich hat es echt fast genervt. Also da waren, du hast auf einmal so viele Funktionalitäten und Auswahlmöglichkeiten und gleichzeitig macht es so viel mehr selber, automatisiert, dass ich das Gefühl habe, es ist vor allen Dingen umständlicher und langsamer geworden. Also wo ich im Sommer gefühlt in 20 Sekunden aus einem Prompt die erste Website hatte und dachte, okay, das ist ja irre. Hat er gefühlt jetzt irgendwie nach 20 Minuten rumgerödelt und hat dann selber angefangen, das durchzutesten, hat sich dann noch ein Browserfenster geöffnet, hat das irgendwie durchgeklickt für eine banal simple Webseite. Und ich dachte, das ist jetzt, das nervt mich fast schon. Da werde ich jetzt schon sehr, sehr ungeduldig. Und das ist das, was natürlich auch passiert. Ne? Das merkt man halt auch, dass aufgrund der Geschwindigkeit und diesem ja sehr, sehr frühen Stadium, wo wir ja immer noch drin sind, sich die Dinge natürlich auch nicht per Definition immer zum Besseren verändern, sondern in erster Linie verändern sie sich erstmal. Und das ist natürlich spannend. Und da muss man natürlich gucken, dass man da vielleicht auch ein bisschen dranbleibt. Aber dass jetzt alles, was passiert, und nur weil es jetzt vielleicht von 3.0 zu 4.0 geht oder auf einmal hängt dahinter irgendwie ein Pro oder sonst was, heißt nicht, dass es wirklich besser ist für das, was man machen will. Das habe ich so gemerkt. Ne?
Ja, weiß
nicht,
muss
wie
einfach,
dir das geht.
Man muss einfach wahnsinnig schnell umlernen. Und ich glaube, momentan hängt es an dieser Fähigkeit, wie schnell können Menschen quasi ihre Gewohnheiten aufgeben und komplett anders arbeiten. Ich meine, ich bin ja nicht so der Replit, ich bin ja mehr so der Claude-Code-Jünger sozusagen. Und selbst wenn du mit Claude Code von Anfang an gearbeitet hast, hast du jetzt wahrscheinlich gerade den dritten Zyklus durchlaufen, zu verstehen, wie du effektiver mit Claude Code arbeitest. Und das ist ja auch, das sehe ich so bei unseren Entwicklern, das ist die größte Herausforderung, dass gerade bei der Softwareentwicklung, dass diese Entwickler über Jahrzehnte gelernt haben, wie man Software entwickelt und auch Skills entwickelt haben, die sie zu besonders guten Softwareentwicklern macht. Und dass fast alles obsolet wird und du komplett jetzt umdenken musst, wie du ein guter Softwareentwickler bist. Und das ist einfach total hart. Also aus unterschiedlichsten Perspektiven ist es hart. Ich hatte so einen Mental Breakdown, als ChatGPT das O3-Model letztes Jahr, Weihnachten zu Dezember, da habe ich wirklich fast heulend im Bett gelegen, weil ich so dachte, krass, die ganze Welt, in der ich groß geworden bin, verschwindet gerade. So, ich hätte niemals gedacht, dass das, was ich gelernt habe, obsolet wird. Und ich habe immer gedacht, geil, ich bin sozusagen vorne und ich habe dann zum ersten Mal gesehen, okay, krass, es wird alles verschwinden. Das, was ich mal in meinem Leben gelernt habe, was man können kann, wird sozusagen an Bedeutung verlieren und ganz andere Skills werden auf einmal wichtig. Und ich glaube, damit haben viele zu kämpfen. Und das halt auch dann noch in dieser hohen Taktung, sich immer wieder umdenken und umstellen müssen.
Sehr spannend, dass du das sagst. Also, ja, klar, ne? Vor allen Dingen, wir dachten immer, wir wären vorne mit dabei und würden sogar das vorne mitgestalten, was wir auch machen und gemacht haben. Gefühlt, zumindest mal, sage ich mal, jetzt hier in unserem Umkreis, den wir so ein Stück weit mitgestalten konnten. Aber ja, klar, uns trifft es jetzt höchstwahrscheinlich. Ja. Aber vielleicht die, die gar nicht so weit in Anführungsstrichen vorne oder so tief eher, gar nicht mal, dieser Begriff vorne ist natürlich Quatsch, aber die so tief jetzt zum Beispiel in der Programmierung waren oder im Machine Learning oder wo auch immer, also in irgendwie diesen technologisch anspruchsvollen oder konzeptionell anspruchsvollen Dingen, vielleicht ist es jetzt für die sogar leichter, das zu lernen und zu machen als für uns, weil wir müssen uns auf einmal von so ganz langjährig gelernten Kompetenzen verabschieden vielleicht und neue lernen, während andere, die jetzt sozusagen neu und unbedarft in so eine Welt starten, vielleicht eher jetzt sagen so, ey krass, ich kann jetzt programmieren. Ja. Ey krass, ich kann jetzt auf einmal ein Buch schreiben. Ey krass, ich kann jetzt auf einmal keine Ahnung was machen, weil ich habe jetzt Werkzeuge, die mir das möglich machen, obwohl ich das vorher nie gekonnt habe. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel auch so ein Aha-Erlebnis gewesen. Letztes Jahr, ich mache ja viel so Musik, schon immer, ja, also spiele x Instrumente, habe Bock drauf, interessiere mich für Musik und so weiter und so weiter. Und bin dann natürlich auch auf sowas gestolpert wie dann Suno, ja, so AI-Generated Music. Auch mit einer gewissen Skepsis erst. Aber ich war auch genauso geflasht. Das war auch so ein Wipe-Coding-Moment, ja. Suno einmal anschmeißen. Und dann nicht irgendwie nur einen Song generieren lassen, so auf grüner Wiese mit irgendwie Text und Style, sondern ich habe dann auch wirklich so Melodien, die ich im Kopf habe, in Suno eingesungen und dann daraus einen Song generieren lassen. Und das ist vollkommen crazy. Also meine Melodie, mein Text und auf einmal habe ich einen voll instrumentierten, radiotauglichen Song, super professionell und das ist natürlich der Wahnsinn, ja, wo auch ich sagen würde, also selbst als jemand, der jetzt auch wieder sagen würde, okay, ich halte mich schon für einen ganz okayen Hobbymusiker und kann verschiedene Sachen, ist das schon auch extrem inspirierend. Und vielleicht ist das auch das, was wir jetzt dann im Programmieren halt auch sehen. Ne? Also wenn man sich darauf einlässt und jetzt nicht sagt, okay, scheiße, dann brauche ich ja keine Musik mehr machen, wenn das jetzt alles AI macht. Warum brauchen wir überhaupt noch Leute, die irgendwie sich in ihrem stillen Kämmerlein hinsetzen und Songs produzieren? Kann ja AI auch. Wenn man jetzt einfach nur mal sagt, naja, wenn man es als Inspiration begreift, wie in der Programmierung auch, dann kann es ja auch unfassbar inspirierend halt sein und unfassbar spektakulär sein. Ne? Und das war, wie gesagt, für mich auch so ein Moment, wo ich auch wieder dachte so, okay, das ist irgendwo erschreckend, aber vor allen Dingen unfassbar faszinierend und ja, man kann es nur so sagen, geil.
Ja, ich hatte da so einen totalen Aha-Moment mit meinen Kindern. Ich habe ja 5 Kinder, die alle große Abstände haben und meine beiden ältesten Söhne, die sind jetzt 20, den habe ich wirklich vor 8 Jahren versucht, Programmieren beizubringen und die wollten halt unbedingt ein Computerspiel programmieren, was vor 8 Jahren jetzt nicht unbedingt einfach ist. Ne? Also und die hatten nicht die Geduld.
Lego,
ne?
Mindstorms.
Ja, genau. Also die haben vor 8 Jahren schon wahrscheinlich Minecraft gespielt. Den habe ich versucht, Python beizubringen und es war unwahrscheinlich zäh und langsam und die haben es wieder aufgegeben. Ich habe dann 2 andere Kinder, die sind jetzt gerade 11 und 12. Den habe ich kurz bevor ChatGPT-4 rauskam, versucht, Python programmieren beizubringen. Die hatten die gleiche Idee, dass sie auch gerne ein Spiel hätten. Und dann kam ChatGPT-4 raus und dann bin ich zu denen gegangen, wir skippen das mit dem Python-Programmieren. Ich zeige euch jetzt, wie ihr mit ChatGPT ein Spiel programmieren könnt. Und ich habe sofort gesehen, wie meine Kinder aufgeblüht sind und wie die haben eine App für ihre Hamster mit ChatGPT programmiert, wo gescheduled wird, wer wann wie die Hamster füttern muss. Und die hatten sofort, und du hast so gesehen, oh, das ist ja ein riesen Benefit. Die müssen nicht durch diesen Pain gehen, quasi programmieren zu lernen, sondern die können auf einmal die Ideen, die sie im Kopf haben als Kinder, sofort umsetzen. Das ist doch eigentlich viel geiler, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere. Ich hatte einen Schneider-CPC, den habe ich angeschaltet und dann blinkte ein gelber Cursor auf blauem Hintergrund mit Basic 1.0 und du konntest anfangen, Code einzugeben. Das hat mir damals auch Spaß gemacht, aber über eine simple Datenbank-Applikation bin ich damals auch nicht hinausgekommen.
Du, ich habe damals noch an meinem C64 aus Büchern Sprites abgetippt, genau. Byte für Byte. Ja, die waren dann echt abgedruckt. Da gab es so Hefte am Kiosk, da konntest du dann, da war abgedruckter Code auf irgendwie 10 Seiten und den hast du dann abgetippt. Und fuck, wenn du irgendwo einen Fehler hattest und den dann suchen musstest, das war der Pain. Ja, aber das ist spannend, was du sagst, weil jetzt ist jetzt so ein bisschen die Brücke, glaube ich, zu dem, was mich gerade umtreibt und wo ich mit dir jetzt gemeinsam noch ganz kurz auf diese Frage eigentlich hin möchte, na, wo führt es denn jetzt hin? Also wie sieht dann so diese agentische oder AI-Zukunft aus? Ne? Wie stellst du dir die vor im Sinne von Imagine all the agents halt? Mhm. Aber vorher möchte ich dir ein bisschen was erzählen, was mich halt gerade umtreibt. Mit dem, was ich dieses Jahr gestartet habe, dem Rabbits on Jupiter. Und da geht es eben um diese Frage, was kommt halt nach KI, die ich für mich im Moment so beantworte, weil ich mich damit jetzt echt lange, lange Zeit im letzten Jahr beschäftigt habe mit die menschliche Vorstellungskraft. Also, dass ich halt schon glaube und wirklich fest überzeugt bin, dass jetzt, wo wir all diese Tools haben und noch viel, viel mehr Tools haben, haben wir auf einmal Werkzeuge zur Hand, die wir so noch nie hatten und die jedem von uns, egal mit welchen Kompetenzen und Vorbildungen und Erfahrungswerten, also ne, von deiner 11-jährigen Tochter oder Sohn bis hin zu, keine Ahnung, uns alten Säcken, die immer noch in diesem Markt unterwegs sind, erlauben, das, was wir im Kopf haben und uns vorstellen können, und jetzt kommt es auch noch, innerhalb kürzester Zeit auszudrücken.
Ja.
Eine Form zu geben, zu manifestieren.
Ja.
Ne? Also selbst, egal, ob ich schreiben kann oder nicht, ob ich malen kann oder nicht, ob ich coden kann oder nicht, ob ich was auch immer generieren kann oder nicht mit meinen Händen oder sonst wie, ich kann es jetzt möglich machen. Und das heißt, aus der Kombination der Vorstellungskraft der Menschen und diesen beeindruckenden neuen Werkzeugen entsteht eine unfassbar wertvolle neue Ressource.
Total.
Wenn man ehrlich ist.
Ja.
Und was es für mich eben auch bedeutet, und da bin ich dann halt, wie gesagt, jetzt so im Kopf immer wieder drauf, ist halt, ja, so unter dem Stichwort Imagination Economy, wir machen es mit KI möglich, dass wir unsere Vorstellungen nicht nur ausdrücken und manifestieren können, sondern wir können sie dadurch auch mit anderen teilen. Wir können sie, platt gesagt, ausspeichern. Wir können sie in einer Organisation oder in einem Prozess managen und als eine Art, ja, neuen Rohstoff nutzen. Das kann man jetzt auch negativ sehen, so nach dem Motto, okay, jetzt will mein Chef auch noch meine Gedanken irgendwie digitalisieren. Nee. Ja, aber man kann das ja vor allen Dingen auch mal positiv sehen. Und ich glaube halt so ein bisschen daran, okay, angenommen, wir haben jetzt KI und wir haben die ganzen Agentensysteme und in ein paar Jahren hat sich das so ein bisschen an so einem Sättigungspunkt getroffen, dass man sagt, okay, die meisten Unternehmen da draußen, die noch am Markt existieren, die haben irgendwie KI verstanden, die haben das bei sich integriert, die nutzen die Effizienzpotenziale bestmöglich, die nutzen KI, um irgendwie ihre Produkte weiterzuentwickeln, ihre Dienstleistungen weiterzuentwickeln und. Und die es nicht schaffen, bleiben auf der Strecke, ja, aber die das schaffen. Aber worüber differenzierst du dich dann? Also was ist dann sozusagen das, was dich vielleicht auch gegenüber anderen auszeichnet? Und ich glaube halt daran, dass ein Element sein wird, wenn wir es als, platt gesagt, Unternehmen oder auch sonst schaffen, unsere Vorstellungen, die wir haben, besser zu nutzen und besser teilen zu können und als eine Ressource in unserer Wertschöpfung wirklich clever und gezielt einsetzen, dass wir dann tatsächlich damit was gewinnen. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter Rabbits on Jupiter, zu sagen, das ist noch in der Zukunft und ich weiß noch nicht, wie lange. Höchstwahrscheinlich ist es gerade auch noch viel zu früh, ja, so wie das, was du höchstwahrscheinlich mit Masumi Sokozumi gerade auch machst. So ein bisschen zu früh. Wird da schon jemand für bezahlen? Höchstwahrscheinlich noch nicht so. Aber ich glaube, es ist trotzdem jetzt der Zeitpunkt, drüber nachzudenken, zu sagen, naja, aber dieser sozusagen Kristallisationspunkt in der Geschichte ist halt jetzt. Weil jetzt haben wir die Werkzeuge, dass jeder seine Vorstellungen so ausdrücken kann, wie sie für ihn bestmöglich passen zu dem, was er sich vorstellt. Und damit kann ich sie ja verhandeln. Damit kann ich darüber ja reden. Und damit kann ich da ja alles möglich machen. Das ist so ein bisschen die Idee. Aber das ist so mein Blick in die Zukunft. Jetzt würde mich mal interessieren, A, findest du das total scheiße? Ist das totaler Quatsch? Beziehungsweise, wie sieht denn so dein Blick in die AI-Zukunft aus?
Ja, nee, das passt ganz gut. Ich kam irgendwie zu einem ähnlichen Schluss, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Ich habe nämlich auch in den letzten 3 Monaten, glaube ich, um 180 Grad meine Meinung geändert, was sozusagen unsere eigene KI-Strategie angeht. Weil ich über die letzten 3 Monate einfach nur realisiert habe, dass sozusagen, also meine erste Realisierung war, ich glaube, wir arbeiten jetzt seit ungefähr gut 18 Monaten daran, Agenten zu entwickeln. Und es ist fast alles, was wir in den letzten 18 Monaten gelernt haben, schon wieder obsolet.
So, also, das ist krass, ne? Das, genau, so, also, das, was wir eben schon hatten, das ist so schnell.
Genau. Es ist einfach schon, es ist komplett obsolet. Und vor allen Dingen habe ich realisiert, die Fähigkeit zu haben, Agenten zu bauen, das ist kein Differenzierungsmerkmal. Das ist sozusagen, es ist schon wegdemokratisiert. Mhm. Das macht keinen Unterschied mehr. Und da habe ich gedacht, okay, krass, was ist denn jetzt mein Differenzierungsmerkmal?
Was aber ja ehrlicherweise, um da kurz einzugreifen, auch schön ist, dass es sich schon demokratisiert. Ne? Wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist, dass es eben nicht mehr dieses Hoheitswissen und diese Leuchtturmcharakter hat. So, und das sozusagen trotz all dieser Bubble und all diesem gequirlten Nonsens, den man ja immer noch liest überall, trotzdem sich tatsächlich eine Art, es hat sich verstetigt, es hat sich vergemeinschaftet, es passiert überall viel, ne? Also das ist auch schnell passiert.
Absolut.
Das ist auch eigentlich schon ziemlich krass.
Weil normalerweise so gelernt habe ich es aus den letzten 2 Jahrzehnten Arbeit sozusagen, wenn ich sehr schnell jemand bin, der etwas Neues kann, kann ich das über Jahre monetarisieren.
Mhm. So, das stimmt.
Ist weg.
Da sind wir wieder bei HTML 3.2. Wenn du das damals konntest, konntest du jahrelang
also, mitmachen. Genau, also das ist schon mal weg. So, das war die erste Falle, in die ich gelaufen bin. Die zweite Falle, in die ich, glaube ich, gerade alle gelaufen sind, aber ich glaube, alle haben es mittlerweile kapiert, ist halt, die Modelle an sich, sie werden komplett nicht differenzierbar sein. Also es ist so, jede Woche kommt ein neues Modell oder alle 2 Wochen und du denkst, boah, oh, jetzt ist Google vorne, oh, jetzt ist Anthropic vorne, oh, jetzt ist ChatGPT vorne. Und ich habe jetzt auch bei uns intern gesagt, ey, hört auf, die ganze Zeit die Modelle und die Tools und so weiter zu wechseln. Ihr seid doch irre. Es werden sich sowieso alle immer angleichen. Ne? Und zwar innerhalb kürzester Zeit. So schnell kannst du gar nicht dich an das neue Tool gewöhnt haben. Weil bei uns war es jetzt auch gerade mit Gemini 3, ne? Und auch dem neuen, wie heißt nochmal das Coding-Tool von Google, was jetzt alle so geil finden. Hat das so einen abgefahrenen Namen? Anti-Gravity? Nee.
Doch, das ist die neue IDE, die...
Ja, genau. Wieder auf den Zug aufgesprungen. Kurze Zeit kommt wieder Opus 4.5 und es wäre alles hinfällig. So, das ist so das nächste Ding, dass du so realisierst, okay, krass, und das ist ja auch eine große Diskussion gerade, wie geht dieses Rennen eigentlich aus zwischen Google und OpenAI und Anthropic? Was ist eigentlich deren Moat? Ne? Wie können die sich eigentlich schützen? Und dann hast du auch noch die Situation, dass offensichtlich Google die sehr schlaue Strategie gewählt hat, Price-Dumping zu machen und die anderen einfach in die Knie zu zwingen, indem quasi Anthropic und ChatGPT mit den Preisen nicht mithalten können, sich aber wahnsinnig krass refinanzieren müssen, während Google die ganze Zeit positive Cashflow hat. Also, keine Ahnung, aber mir ist klar geworden, okay, die Modelle auch, ne, du brauchst, dass auch das wird ein Zero-Differenzierungsmerkmal sein. Und dann ist ja jetzt die große Frage, was ist denn eigentlich dann das Differenzierungsmerkmal? So, alle werden Agenten bauen können und wahrscheinlich werden alle Agenten mehr oder weniger gleich gut sein. Ne? Also,
ja, das glaube ich auch. Wie gesagt, das ist ja das, was ich eben so meinte. Wir werden natürlich an einen gewissen Sättigungspunkt kommen. Ne? Die werden grundsätzlich alle die gleichen Tools, alle die gleiche Güte, die gleichen Kompetenzen haben. Die werden ihre Prozesse ein Stück weit entschlacken oder nicht entschlacken und so weiter. Also ja, ich glaube auch. Also die sich auf der Ebene zu differenzieren oder große Vorteile oder so zu erzielen, wird natürlich immer schwieriger.
Genau, so dann bin ich in die dritte Falle gelaufen. Das war jetzt die letzte Falle, hoffe ich, in die ich gelaufen bin. Nämlich, dass ich dachte, Domänenwissen ist die Rettung. So nach dem Motto, wir Menschen haben aber jahrzehntelang Erfahrung und Expertise und Domänenwissen. Und du wirst sozusagen gewinnen, wenn du derjenige bist, der besser in der Lage ist, dein Domänenwissen quasi in KI zu übertragen. Und das ist halt total beschissen, weil Menschen sind leider sehr schlecht darin, Domänenwissen zu übertragen, zu artikulieren, wirklich präsent zu haben. Und ich bin dann relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass ich mir dachte, ist es wirklich so, dass der Mensch der beste Domainwissen-Inhaber ist? Also, keine Ahnung, nimmst du von unserer Agentur jemanden, der ein SEM-Spezialist ist oder SEO-Spezialist, ne? Weiß der wirklich mehr darüber, wie SEO gut funktioniert, als das gesamte Weltwissen, auf dem die Modelle trainiert worden sind, ne? Also, was hat der wirklich an Domainwissen Vorteil, was nicht Claude sowieso in naher Zukunft out of the box besser kann als er? Und da bin ich auf den Punkt von synthetischen Domainwissen gestoßen, weil es gibt ja synthetische Daten, die du erzeugen kannst. Da habe ich mir gedacht, okay, warum kannst du nicht auch synthetisches Domainwissen erzeugen? Und habe ein paar basale Tests gemacht und dann habe ich recherchiert und natürlich gibt es wieder ohne Ende Forschung dazu. Ja, auch abgehaktes Thema, KI wird viel besser darin sein, synthetisches Domainwissen zu erzeugen, als du das aus jedem Mensch rausgeprügelt bekommst.
Ja, beziehungsweise selbst wenn es nicht synthetisch ist, ne? Ich meine, in der Medizin gibt es das ja schon ewig, diese Expertensysteme, ja, und das
Ja.
ist natürlich heute auch ein Thema. Ich meine, natürlich ist es clever, KI dafür zu nutzen, dass jeder Arzt, platt gesagt, das geballte Wissen um die Medizin mit Hilfe von KI über irgendein Assistenzsystem zur Verfügung hat, als eine Art Sparring oder als eine Art Ansprechpartner und Unterstützung oder was auch immer. Und
Genau.
da glaube ich auch, also das reine Domänenwissen, was dann ja auch eher wieder, ja, logischerweise Fachwissen und einfach nur Wissen ist, so doof es klingt, das allein wird es wahrscheinlich dann tatsächlich nicht sein. Also die spannende Frage ist, was ist es dann?
Genau,
Ne?
und dann bin ich zum Schluss gekommen, okay, wir landen eigentlich wieder bei dem, wo wir hergekommen sind, so nach dem Motto Full Circle. Wahrscheinlich wird derjenige gewinnen, der die beste Experience baut und der Marken drumherum aufbaut und der wirklich in der Lage ist, sozusagen, und dann Imagination wäre vielleicht der dritte Punkt, so Experience, Brands und Imagination. Also wer ist am besten in der Lage, daraus sehr schnell etwas zu machen, was Menschen bindet und toll findet und eine super User Experience liefert? Es gab so ein richtig geiles Paper von einem von den, ich weiß gar nicht, es war entweder einer von den Sequoia Capital oder a16z Partnern, der hat so ein Paper veröffentlicht letztes Jahr, in dem er so süffisant schrieb, dass halt immer noch niemand das Experience-Ding geknackt hat. Und er hat dann so geschrieben, dass man es auch an ChatGPT sieht, weil ChatGPT so viele Piloten und Experimente am Laufen lässt, ne? ChatGPT Pulse und es gab erst die Custom-GPTs, die dann wieder zurückgefahren worden sind, dann gab es den Store. Also alle sind noch auf der Suche nach der besten User Experience. Und ganz ehrlich, es hat sie noch keiner. Keiner hat die User Experience geknackt. Jetzt sind wir gerade in 2026 an
Du
dem Punkt.
meinst jetzt für das Thema AI, Agenten etc.,
Genau.
also
Und wie, also,
Mensch-AI-Interfaces
genau.
sozusagen. Nö,
Wir, wir
das ist
haben,
neu, das noch
genau, noch
das ist
niemand hat
alles noch
rausgefunden, wie wir das jetzt
im
wirklich,
Fluss, klar.
ja, also, wie tappen wir nicht in die Uncanny Valley-Falle? Wie fühlt sich das gut an und wie integrieren wir das wirklich in den Alltag? Es hat noch keiner geknackt und alle suchen noch nach dem. Es ist ja auch wenn ChatGPT 800 Millionen Nutzer hat, es ist ja eigentlich relativ ernüchternd, wenn du dir die Reports anschaust, was die Leute damit machen.
Ja, das
Es
auf jeden
ist
Fall.
noch relativ banal. Ne? Es ist noch nicht quasi, sie benutzen es noch gar nicht so weltbewegend, wie wir vielleicht denken, weil wir wieder in unserer Bubble gefangen sind. Es ist noch ein weiter Weg dahin, dass sehr viele Menschen damit sozusagen ihrer Imagination freien Lauf lassen. Aber ich glaube, das Potenzial ist riesig und die Differenzierung kommt nicht aus der Technologie, sondern die Differenzierung kommt von wo ganz anders her. Ja.
Das finde ich spannend. Finde ich
Ja.
sehr spannend. Also, ich meine, das ist natürlich auch nicht neu, ne? Also, dass die Technologie immer als platt gesagt erstes da war und dann musste das
Ja.
Design oder das Experience so ein bisschen
Ja.
hinterher robben und gucken, was machen wir jetzt mit dem ganzen Krempel. Also gab es ja nur wenige Momente, die das anders gemacht haben, wie zum Beispiel das Apple iPhone natürlich, wo wir irgendwie immer alle drüber sprechen und sinnieren. Aber ja, das glaube ich halt auch, ne? Also da sind wir noch total am Anfang, ne? Dann gibt es natürlich immer so naheliegende Dinge wie, ja, Sprache. Sprache ist das Interface. Willst du jetzt ständig mit allen möglichen Agenten quasseln und das tun alle Leute in der Bahn und im Büro und sonst wo? Das wird ja nicht funktionieren.
Das haben wir früher aber auch gedacht bei Handys, ne? Wir haben uns auch
Das haben wir auch
gedacht,
gedacht, das
so
stimmt.
nach dem Motto, wer will denn im Café sitzen und in sein Telefon sprechen? Das ist doch peinlich.
Ja, stimmt schon. Genau.
Aber
De facto, genau. De
ja.
facto wissen wir es einfach noch nicht. Aber ja, es ist ein Experience-Thema. Ich glaube, dass Und das glaube ich halt auch. Also vielleicht das kurz noch. Also ich glaube auch nicht, dass die Imagination oder die Vorstellungskraft das Einzige ist. Das ist natürlich Quatsch. Also ich würde jetzt, mich jetzt nie hinstellen und sagen, Leute, vergesst all den anderen Scheiß, kümmert euch nur noch um eure Vorstellungskraft. Ja, das ist natürlich Bullshit. Ja, ich meine, wie gesagt, das ist bei mir ja auch im Moment erstmal nur so eine, ich will nicht sagen spinnerige Idee, weil da ist es deutlich drüber hinaus. Das ist schon etwas, was, wie gesagt, tief in mir resoniert, wo ich sage, da steckt was. Ja. Weil, wie gesagt, in der Kombination mit diesen KI-Werkzeugen, die wir haben, sind wir an einem Wendepunkt, mal überspitzt gesagt. Und wir können jetzt auch einfach Dinge möglich machen, die nicht möglich waren. Das glaube ich schon, aber natürlich ist es nicht das Einzige. Ne? Und ich glaube halt auch, also Brand mit Sicherheit, also damit auch so Vertrauen,
Ja.
Loyalität, ja, diese ganzen Sachen, die ja dann auch mit Brand und anderen Sachen assoziiert sind und Produktqualität oder was auch immer. Also da gibt es ja ganz, ganz viel drumherum, das glaube ich auch. Experience auf jeden Fall. Da glaube ich, dass die Imagination vorgelagert ist. Also, ne, wenn wir es schaffen, uns neue, passendere, in Anführungsstrichen bessere Experiences vorzustellen und die eben zu manifestieren und dann sozusagen mit erfahrenen Leuten aus dem Design, aus dem User Research, aus allen möglichen Disziplinen zusammenbringen, dann wird da ja noch viel passieren. Und dann ist das aber natürlich auch etwas, was am Markt differenzieren wird. Das glaube ich auch voll. Das 100, 100 Pro. Ja, ist spannend, aber
Ich habe
jetzt bin ich gerade an so einem Dead End in meinem Kopf, ehrlicherweise.
Sam Altman hat doch mal, oder sagt das glaube ich immer noch, gesagt, so nach dem Motto, wir werden demnächst das erste Unicorn-Startup sehen, was nur eine Person plus KI ist. Ne? So, auf einmal kann eine Person unwahrscheinlich viel schaffen. Und ich glaube, das ist auch etwas, womit jetzt quasi unser ganzes System total zu kämpfen hat, nämlich du brauchst eigentlich auf einmal, um deine Imagination sozusagen auszuleben und auch um eine Geschäftsidee umzusetzen, noch weniger Leute, als du jemals zuvor gebraucht hast. Und die großen, schwerfälligen Organisationen, die werden sich total schwer damit tun, sozusagen ihrer Vorstellungskraft freien Lauf zu lassen, weil die so große Tanker sind, dass die gar nicht in der Lage sind. Die sind quasi durch ihre Prozesse und Organisation, stellen die sich selber schachmatt. Quasi diese Technologie zu nutzen und schnell Dinge auszuprobieren. Das musst du ja auch erstmal lernen und realisieren. Ich glaube, ich beobachte das bei uns selber. Momentan ist es eigentlich bei uns so, wir fühlen uns alle wahnsinnig davon gestresst, dass es so schnell vorangeht. Ne? Und ich glaube, dass wir das aber quasi überwinden werden, sondern das ist sozusagen, um einen alten Corona-Spruch zu zitieren, das neue Normal. Ne? Das ist das Normal, neue Normal, dass es so wahnsinnig schnell geht. Es ist jetzt nicht so, also niemand braucht darauf warten, dass es wieder langsamer wird. Aber du musst dich umstellen und sagen, ja, es ist total normal, dass wir innerhalb von 2 Wochen ein komplett neues Produkt auf den Markt werfen können, weil wir 2 Wochen lang mit Claude Code das durchgezogen haben und dann dadurch auch die Situation entsteht, dass du vielleicht innerhalb von sehr kurzen Zyklen deine ganze Strategie änderst und in eine andere Richtung weiterläufst, weil du realisiert hast, okay, da ist es einfach besser. Ich hatte das jetzt wirklich, ich hatte das vor Weihnachten. Ich habe jeden Montag so ein Team-Meeting und jeden Montag habe ich mich 3 Wochen lang in Folge, habe ich meine Meinung geändert, was wir jetzt machen. Und ich habe mich quasi jedes Mal entschuldigt und gesagt, tut mir wirklich leid, aber ich habe am Wochenende wieder dieses und jenes Experiment gemacht und rausgefunden. Aber das ist halt auch die Konsequenz, wenn du deine Gedanken und deine Ideen so schnell umsetzen kannst, das ist ja Iteration in Hypergeschwindigkeit.
Ja,
Ne?
das ist 100,
Ja.
100 Pro. Das ist
Ja.
ja, finde ich total spannend, weil das ist auch was,
Ja.
wo ich jetzt gerade, wie gesagt, auch mit dieser, ja, mit dieser Idee der Vorstellungskraft, der Imagination Economy und dem, was ich mit Rabbids und Jupiter vorhabe, auch diese Frage natürlich stelle. Ne? Also was heißt denn das jetzt für eine Organisation? Also wenn sie das jetzt wirklich starten wollte, sozusagen die Vorstellungskräfte in ihren menschlichen Köpfen, in ihren Teams, in ihren Prozessen besser zu nutzen, mit Hilfe von den tollen neuen Werkzeugen, die wir haben. Was passiert denn dann? Und das ist genau das. Ne? Also, wie wirst du eigentlich dieser Geschwindigkeit dann überhaupt her? Ja, und dieser sozusagen, ja, nicht nur Iteration, sondern fast auch platt gesagt Innovationsgeschwindigkeit. Ja, du hast auf einmal ganz viele neue Möglichkeiten. Und dazu vielleicht noch ein paar Gedanken, die ich hatte, als du das gerade sagtest. Hier habe ich mich letztens mit Ravin Mehta, unserem alten Chef von Pixelpark, auch unterhalten. Und der meinte auch, Klaas, schau dir auf jeden Fall mal diese Tiny Companies an, die gerade aus dem Boden sprießen, wo wirklich einzelne Leute mit Hilfe von AI-Agents und so weiter auf einmal komplett neue Geschäftsmodelle innerhalb von einem Wochenende aus dem Boden stampfen. Wo fand ich auch total inspirierend. Ja, finde ich total interessant. Und zuletzt hatte ich jetzt auch dann den Gedanken, ist schon wieder so ein bisschen komplett oldschool, aber wir brauchen eigentlich wieder Labs, ja. Also auch wenn es keiner mehr hören will, weil ne, das ist ja so ein bisschen auch meine alte Herkunft. So früher gab es dann so Big Data Labs und Data Science Labs und dann gab es irgendwelche AI Labs und irgendwann dachten alle, nee, bitte keine Labs mehr. Da passiert zwar alles möglich und das ist irgendwie ganz niedlich, aber das kriegen wir eh nicht in unsere Organisation überführt. Aber wo ich eigentlich raus will, ist, doch, ich glaube, man braucht es doch wieder, um einfach einen Safe Space zu haben, um diese Geschwindigkeit vielleicht auch zu lernen und um nicht nur zu lernen, wie können wir jetzt die Daten besser nutzen, wie können wir jetzt irgendwie einen Agentic Toolkit nutzen. Nein, wie können wir als Team sozusagen überhaupt diese Geschwindigkeit aufbauen und diesen Flow aufbauen aus Vorstellungen, die wir manifestieren, neue Produkte vielleicht zu entwickeln, neue Features, neue Services, neue Optimierungs- und Effizienzpotenziale und. Und wie schaffen wir das? Und das braucht schon, glaube ich, gerade, wie du ja sagst, für die großen Unternehmen, die einfach überhaupt nicht gewohnt sind, logischerweise diese Geschwindigkeit aufzunehmen, so ein bisschen so ein Greenfield-Approach. Mhm. Und das ist der letzte Gedanke, den ich habe, wo ich auch denke, das passt halt. Ich hatte durch Zufall, das ist, ich glaube, das war zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, wo ich nach Berlin kam vor 20 Jahren. Da gab es mal in Berlin ein Camp, das nannte sich Paloma 5. Und Paloma 5 hatte die Idee, die Zukunft der Arbeit zu prototypen, zu bauen, also physisch zu bauen. Mhm. Und die haben, glaube ich, dann, und ich habe es nicht mehr 100% präsent, die haben dann irgendwie international Leute gecastet, ich weiß nicht nach welcher Methode und wo die dann herkamen, die 6 Wochen nach Berlin eingeladen, in ein leeres Büro, Lagerhalle reingeworfen und gesagt, pass auf, Leute, hier entsteht die Zukunft der Arbeit. Hier bauen wir die Zukunft der Arbeit. Und das fand ich damals schon extrem inspirierend. Und ich glaube fast, vielleicht müssen wir auch so denken oder vielleicht müssen Organisationen anfangen, auch so zu denken, zu sagen, pass auf, wir bauen jetzt mal unsere Marketingabteilung hier neu. Und wir werfen da die besten Leute rein und 100 Agenten und die haben ein halbes Jahr Zeit und bauen mal Greenfield die Marketingabteilung einer agentischen Zukunft. Und da werfen wir mal 1 Million rein, ja, die wir sonst verballern für irgendwie Sponsoring von irgendwie einer Fußball-WM oder so. Ja, wo man einfach mal sagt, so, vielleicht muss man das einfach mal machen. Und was mich nämlich auch gerade nervt, und ich auch echt nicht verstehe, und ich meine, du bist ja aus einer Werbewelt auch teilweise, wie knauserig ganz viele Unternehmen im Moment noch das Thema AI angehen. Mhm. Also wirklich knauserig, wie ich finde. Ja? Also so wirklich mal zu sagen, wir gehen mal ein großes strategisches Invest in AI. Also ich kriege das ganz, ganz wenig mit. Ja, dann gibt es irgendwie Schulungsprogramme und dann werden irgendwelche Copilot-Lizenzen gekauft und ausgerollt und natürlich kosten die dann pro Arbeitsplatz, keine Ahnung, im Moment $20 oder so. Und wenn du dann zigtausende Mitarbeiter hast, dann wird es auch mal teuer. So, und dann kann man immer noch sagen, ja, wir machen ja ganz viel und wir investieren ja jetzt unfassbar massiv in AI. Aber irgendwie ist das ja auch alles noch nicht so wahnsinnig viel, ja. Vor allen Dingen, wenn man mal sieht, was so in Grundlagenbereichen wie die Foundations, die da drunter liegen, Google, OpenAI, wir hatten es gerade, investiert. Also ist jetzt ein komplett anderes Thema. Ich will nur sagen, ich glaube, wenn man es wirklich jetzt mal ernst nimmt und wirklich sagt, pass auf, gehen wir mal davon aus, dass das passiert. Gehen wir mal davon aus, dass diese agentische Zukunft kommt, dass wir immer stärker mit Hilfe von KI in all unseren Prozessen und auch gerade in unseren Arbeitsprozessen und unseren Wirtschaftsprozessen tatsächlich sozusagen diese Zusammenarbeit haben werden. dann muss man jetzt halt auch anfangen, glaube ich, an ganz vielen Stellen komplett neu zu denken und braucht eine neue Vorstellung. Da bin ich dann wieder bei der Vorstellung. Du bist dann logischerweise wieder bei so Experience Brand oder agentischer Welt. Aber ich glaube, wir müssen es einfach auch anders denken. Wir brauchen ein neues Denkmodell oder wir brauchen eine ganz neue Idee oder halt, wie gesagt, neue Vorstellungen davon, wie sieht das denn aus? Wie sieht es denn für dich aus? Wie sieht es denn für dich aus? Wie sieht denn die agentische Zukunft jetzt vielleicht bei euch, bei einer Serviceplan und weil es ja so schnell ist, in 5 Jahren aus? Und nicht in 100 oder in 30, in 5. Wie sieht denn eure agentische Zukunft aus?
Man kann, also ich
wie
weiß,
stellst du sie dir denn vor?
Also ich bin da so hin und her gerissen. Um vielleicht nochmal auszuholen, Elon Musk rennt doch momentan aber durch die Welt und erzählt, Geld wird verschwinden, weil Geld spielt keine Rolle mehr, weil wir im Prinzip eigentlich nicht mehr arbeiten müssen, weil sozusagen sowohl die ganzen KI-Agenten als auch dann noch die ganzen Humanoiden und so weiter eigentlich alles tun, was wir heute machen. Ne? Also eigentlich müsste es ja, und das macht auch quasi Sinn, wenn du dir das historisch anschaust, ja, es wird wahrscheinlich diesen Star Trek-Moment sozusagen geben. Es ist eigentlich keine... Das ist nicht mehr abwegig, ne? Dass die ganze Gesellschaft in so ein Stadium kommt, sagt man, okay, cool, wir können eigentlich jetzt machen, was wir wollen, weil für alle Grundbedürfnisse sozusagen ist gesorgt, ne? Und auch zu einem Preis, der absurd ist. Das Problem ist ja nur, was mich dann immer so besorgt ist, dass wenn du dir das versuchst, an historischen Beispielen zu erklären, wie wir denn dahin kommen, wird das nicht lustig, der Weg dahin. Also das ist jetzt keine schöne Progression, sondern wir werden da wahrscheinlich hinkommen, aber auf dem Weg dahin wird es wahrscheinlich einen gigantischen Konflikt geben, der erstmal überwunden werden muss, bis es dann passiert. Also auch Industrialisierung, ein riesen Fortschritt für uns als Gesellschaft, wir sind alle reicher und besser und so weiter geworden, der Weg dahin war nicht schön. Also das ist ja nicht von alleine passiert, sondern die ganzen Industriellen haben sich erstmal unwahrscheinlich bereichert, unwahrscheinlich viele Leute ausgebeutet. Und erst als sich die ausgebeuteten Leute erhoben haben, ist es sozusagen in was Gutes gemündet. Und ich habe die Befürchtung, dass jetzt das Gleiche passiert. Es wird quasi wieder dazu kommen, dass sehr, sehr wenige unwahrscheinlich reich werden und unwahrscheinlich viel Geld ansammeln und unwahrscheinlich viel Erfolg haben. Und erst dann der schöne Moment kommt, und da ist halt die Frage, was passiert da auf dem Weg dahin, dass sozusagen wir alle was davon haben. So, das bekümmert mich persönlich immer, dass ich mir, also auch so für meine Kinder, ich mir so überlege, okay, wie sieht deren Zukunft aus? Ne? Durch was für eine Phase laufen die jetzt wohl durch, um an diesen absolut absehbaren Punkt zu kommen?
Aber ist das für dich auch der absehbare Punkt? Oder ist das jetzt nur das, wo du jetzt gerade sagst, es gibt Leute wie zum Beispiel so ein Elon Musk, die genau so in diese,
ja, also
die so dieses Zukunftsbild entwerfen und es vielleicht auch wirklich, wirklich glauben?
Ich bin kein Fan von dem Typen, aber ich habe das schon das Gefühl, dass er da recht hat. Das wird schon, ja, das glaube ich schon, dass es dazu kommen wird. Ich finde es so absurd, wie viele Sachen gerade passieren, die du aus Science Fiction kennst. Ich meine, auch die ganze Sache mit den Rechenzentren im Weltraum, das ist ja eigentlich auch jetzt ist auch nicht mehr abwegig, dass es Tatsache passiert und dass es eine gute Idee ist und so weiter und so fort.
Braucht man auch eine starke Vorstellungskraft.
Ist im Orbit die KI, die hier all unsere Dinge tut und umrundet uns. Ich werde ja oft ermahnt, dass ich nicht mich so öffentlich so viel so pessimistisch äußern soll. Aber also ich sehe für die Wissensarbeit keine rosige Zukunft. Ich glaube nicht, dass das gut ausgeht. Egal in welchen Szenarien ich das durchspiele, ich glaube wirklich, dass jegliche Wissensarbeit gigantomanisch an Wert verlieren wird. Also das gibt eine riesen Industrie, das ist jetzt nicht nur unsere Agentur- und Werbewelt, aber es kann nur so sein, dass wenn Wissen so billig wird und es so einfach anwendbar ist, dass es an Wert verliert und daher diese ganze Wissensarbeit quasi, ich glaube, wir sind momentan noch in diesem Modus, dass wir gerade die Pferde von der Kutsche entfernt haben und den Motor in die Kutsche eingebaut haben.
Ja, das
und,
auf jeden
und
Fall.
Irgendwie hoffen, dass wir mit dem Motor und der dass jetzt dadurch, dass wir den Motor in der Kutsche haben, dass es schon gut gehen wird, aber dass die Kutsche komplett verschwindet und was ganz Neues kommt, das wollen wir alle noch nicht so richtig wahrhaben. Und ich bin mir noch nicht so sicher, was das Nächste ist, was danach kommt. Ich glaube schon, dass in sehr kurzer Zeit ganz viel Wissensarbeit wirklich abgegeben wird. Und dass dann, es kommt nach wie vor auf Marke und Experience und Imagination an, aber das kannst du mit wesentlich weniger Menschen tun als jemals zuvor. Und es ist auch nicht so, dass das großen Reichtum verspricht, weil es wenige Menschen genauso viel Wirtschaftsleistung haben wie heute, sondern dadurch, dass ja der Preis von dieser Arbeit sinken wird, und zwar daran, tut es ja schon, ne? Es ist heute schon so, also da plaudere ich, glaube ich, nicht aus dem Nähkästchen. In allen großen Pitches in unserer Industrie verlangen Einkäufer gerade mindestens 30% Preisnachlass auf die gleiche Arbeit, die du noch vor 2 Jahren geleistet hast. Ja, mit dem Argument, ist ja jetzt KI. Ne? Also könnt ihr ja mal mindestens 30, und das ist nur jetzt gerade. Also
ist auch ein dankbares Argument gerade für einen Einkäufer, ja, muss man auch klar sagen. Aber ja, klar.
Aber er hat auch recht.
Also, es ist nachvollziehbar, ja, 100 Pro.
Genau, also, und ich weiß jetzt nicht genau, welches Wachstum, das ist, was mich am meisten sorgt. Ich saß doch neulich mit unserem ehemaligen Bundeskanzler zusammen.
Ja, das habe ich gesehen.
Genau. Und ohne jetzt so viel von diesem Gespräch preiszugeben, aber er hat natürlich so ein bisschen die Position vertreten, es ist noch immer gut ausgegangen. So nach dem Motto, eine Industrie bricht weg und sie wird durch eine neue ersetzt, weil ich halt wissen wollte von ihm, ob er sich Sorgen darum macht, wie sich unsere Wirtschaft weiterentwickelt, weil wir gerade komplett von allem aus den USA quasi eigentlich beherrscht werden und wir keine Schnitte haben. Mhm. Und ich glaube, wo glaube ich nicht nur sein Vergleich, sondern der Vergleich von vieler dieser Generation gerade hinkt, ist, na klar, also keine Ahnung, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir noch eine riesen Landwirtschaft, ganz viele Leute waren Bauern und haben in der Landwirtschaft gearbeitet, heute arbeitet fast niemand mehr in der Landwirtschaft. Aber wir waren in Deutschland in der Lage, das durch etwas Neues zu ersetzen, weil ganz viel Innovation aus Deutschland heraus auch gekommen ist. Aber diese Situation haben wir jetzt gerade nicht. Es kommt nichts nach aus Deutschland, sondern stell dir vor, es ist industrielle Revolution und es werden Maschinen erfunden. Und die einzigen, die Maschinen bauen können, sind die Amerikaner. Und die einzige Chance, die wir Europäer haben, ist, von denen die Maschinen zu kaufen und sie hier zu benutzen. Das ist doch der absolute Horror. So, und in der Dimension muss man ja gerade denken. Und deshalb bin ich gerade schon, ich bin eigentlich eher so ein bisschen grundpessimistisch, was das angeht, dass ich mich schon frage, wie wir das alles kompensieren wollen. Und was, also, aber ich glaube, das ist, vermutlich ist es immer so. Ne? Du kannst dir in dem Moment, wo es passiert, nicht vorstellen, was quasi das Neue ist, was da kommt. Mir fällt es aber gerade wirklich extrem schwer, mir zu überlegen, was das kompensieren soll. Und was jetzt die großen Assets sind, die wir Europäer haben, die wir in der Zukunft, also ich komme auf nichts Gutes.
Ja, also verstehe ich und gehe ich auch mit. Also gehe ich grundsätzlich mit. Und natürlich habe ich auch diese Sorgen und sehe natürlich auch diese ganzen Entwicklungen. Würde mich jetzt auch nicht als wahnsinnigen Optimisten bezeichnen. So, ja. Ich bin jetzt auch kein Pessimist, eher so der Realist. Und als Realist würde ich das jetzt auch erstmal so unterschreiben. Mhm. Ich tue mich halt, also sag mal so, vielleicht jetzt auch als Abbinder für das Gespräch, was wir heute führen. Ich bin im letzten Jahr eben auch durch das Ganze, was ich für mich, also das heißt für mich, was mir immer klarer geworden ist, dass das Wert hat, da dran zu bleiben und weiterzuarbeiten. Wie gesagt, mit der Entwicklung jetzt Richtung Imagination, Rabbits on Jupiter und so weiter, bin ich halt auch sehr stark wieder so auf so philosophische Kontexte, philosophische Linien gestoßen. Also beispielsweise auch aus der Sozialphilosophie. Sehr stark tatsächlich hat mich Hartmut Rosa inspiriert, ohne da jetzt im Detail drauf einzugehen. Das mache ich nochmal irgendwann in einer anderen Folge, aber ich bin da jetzt auch kein Hartmut Rosa-Experte. Aber der sagt halt grundsätzlich, also er sieht diese Entwicklung auch, ne, und sagt halt grundsätzlich auch, ja, das sind höchstwahrscheinlich sich selbst verstärkende Systeme, die sich immer schneller drehen und das kriegst du auch nicht mehr gebremst, das kriegst du auch nicht mehr gelöst. Trotzdem, in Anführungsstrichen, sagt er halt, gibt es das Streben des Menschen nach einem guten Leben. So, und das Problem, was wir in der heutigen Zeit haben, ist, dass dass niemand mehr daran glaubt, dass das möglich gemacht werden kann, dieses gute Leben, und dass sich das Streben dadurch überhaupt noch lohnt. So, und das ist so dieser Konflikt, den jeder einzelne Mensch trägt, den auch teilweise Gesellschaften tragen. Und damit sagt er eigentlich grundsätzlich, Und das ist auch wieder jetzt das, was mich dann auch packt, wo ich sage, wir brauchen einfach auch wieder bessere Zukunftsbilder. Wir brauchen wieder Zukunftsbilder, die uns als Menschen möglich machen, daran zu glauben, dass es ein gutes Leben geben wird und das, oder das gute Leben, was wir haben, auch weiter bestehen wird und dass es sich lohnt, daran zu arbeiten, sich dafür einzusetzen. So, worauf will ich raus? Das ist, hat auch wieder was halt mit Vorstellungskraft zu tun. Und natürlich sind wir im Moment in einer Zeit, wo alle Vorstellungen, die wir haben, durch das, was auf der Welt passiert und das, was in den Medien vor allen Dingen dann auch irgendwie natürlich immer wieder so runtergeleiert wird und so weiter, einfach das Gefühl haben, nee, es gibt keine gute Zukunft mehr. Wir sind eigentlich so in diesen Dystopien gefangen. Ja, und dadurch kommst du natürlich in so eine lähmende Rückenlage, ne, und fühlst dich dann auch einfach komplett machtlos und platt gesagt dann auch irgendwann arbeitslos vielleicht oder was auch immer. Also bist quasi von allen möglichen, bist du los, ja. Und so doofes klingt, es ist auch ein bisschen viel zu idealistisch. Ich glaube schon, dass uns jetzt auch wieder KI helfen kann. Ich glaube, dass uns KI jetzt, also unabhängig davon, ob das nicht doch alles passiert, was du sagst, ja, höchstwahrscheinlich passiert das alles so. Egal, ja. Darum geht es mir gerade nicht. Aber nehmen wir jetzt mal an, wir haben mit KI, wie gesagt, das Werkzeug, unsere Vorstellung auszudrücken. Dann haben wir auch de facto Werkzeuge jetzt an der Hand, Vorstellungen von einer besseren Zukunft auszudrücken. Und dadurch, dass wir das halt machen können und manifestieren können, können wir es auch besprechen, können darüber diskutieren, können es verhandeln und können es wirklich zu auch einer letztendlichen Utopie machen. Wir können uns auch die Vorstellung von einer besseren Zukunft machen und damit dem, was sozusagen, ich sag mal, faktisch passiert und uns lähmt, auch etwas entgegensetzen. Und jetzt kommt mein letzter Punkt. Und dafür wird es aber notwendig sein, und davon bin ich wirklich fest überzeugt, dass wir eben nicht versuchen, eine Utopie zu entwerfen, die in 30, 40 Jahren vielleicht Realität wird. Weil so doof es klingt, dann sind alle Städte grün und wir fahren nur noch Fahrrad. Das ist ja immer so mein Paradebeispiel für Zukunftsmodellierung. Wie sieht die Zukunft aus? Die Städte sind grün und wir fahren nur noch Fahrrad. Okay. Niedlich, aber, sondern dass wir eigentlich viel näher ans Jetzt müssen. Wir müssen uns eigentlich vorstellen, wie läuft es denn nächste Woche besser? Wie läuft es denn vielleicht in einem Dreivierteljahr besser? Oder jetzt auch runterbrechen müssen auf so echte Realitäten. Wie sieht denn unsere Arbeit nächste Woche aus? Wie sieht denn unser Arbeitsprozess nächste Woche aus? Wie entwickeln wir denn nächstes Jahr oder im Laufe des Jahres anders Software als heute? Wie nutzen wir denn KI an der und der Stelle, damit wir Dinge besser machen können? Und zwar nicht immer so auf so einer strategischen Ebene von Jahren oder auf so einer Zukunftsebene von 15, 100 Jahren, sondern nee, dieses, also ich habe auch mal letztens gelesen, sowas wie Mikroutopien schaffen oder Mikrorevolutionen schaffen. Im Kleinen sich die Dinge so vorstellen, wie sie besser werden könnten und sie dann machen. Und das ist halt auch was, wo ich halt glaube, da ist halt einfach viel mehr möglich. Weil wir mit KI, wie du ja eben sagtest, wir können ja ruckzuck irgendwie eine neue Firma gründen, wir können eine neue Website bauen, wir können eine neue App entwickeln, wir können ein Buch schreiben, wir können das ja alles machen. Ja? Und wenn wir das gemeinsam tun, und auch strukturiert und definiert, beispielsweise in einem organisatorischen Kontext, in einem Unternehmen beispielsweise, dann können wir auch, glaube ich, Dinge verbessern. Das heißt nicht, dass es nicht größere Räder gibt, die alles wieder durchmühlen und durchmergeln und keine Ahnung was. Aber vielleicht, das ist ja so ein bisschen mein Idealismus, der so vielleicht so ein bisschen mitschwingt als auch...
Du hast auf jeden Fall eine sehr positive, also ich finde, du betonst eine positive Seite dieser ganzen Entwicklung, weil man könnte es ja auch total negativ sehen, ne? Also ich saß neulich auf der Couch
mit meiner... Ich auch oft.
Ja. Genau, also neulich auf der Couch mit meiner Frau und meine Frau schmiss so das Handy weg und meinte so, ich kann mir zu diesen Epstein-Akten nichts mehr anschauen, weil ich weiß bei jedem Bild nicht, ist das real oder nicht.
Okay, also, auch spannend.
Ja, genau. So meine Frau komplett so, ich kapituliere, ich höre auf, mir diese Epstein-Akten-Nachrichten anzuschauen, weil es ist unmöglich für mich zu verifizieren, was da passiert. Ne? Also auch diese, dass jetzt jeder tun und Content produzieren kann at scale, wie er will, führt ja auch sozusagen zu dieser anderen Dimension. Ne? Jeder versucht, eine Wahrheit zu produzieren. Ich meine, ich fand es jetzt auch bei dem Mir ist es zum ersten Mal bewusst geworden, bei diesem jetzt mit Israel und Gaza, auch wenn das hochpolitisch ist, wo ich so denke, da werden mir dann auch in den Nachrichten Dinge vorgespielt, wo ich jetzt schon weiß, sie wären komplett fakebar. Ne? Also wie irgendwelche israelischen Soldaten durch irgendwelche Hamas-Tunnel rennen
Klar.
und mir irgendwas zeigen und sagt dem Motto, es ist so, ich habe komplett jegliche Fähigkeit eigentlich verloren, objektiv zu beurteilen, was irgendwo auf der Welt passiert. Da kommst du wieder zu Marken und Vertrauen und so weiter. Ich glaube jetzt nur noch, was in gewissen Publikationen drin steht, wo ich weiß, dahinter stecken Journalisten, die dafür irgendwie verantwortlich sind. Ich weiß nicht, sind wir schon am Ende? Oder, also ich hatte mich noch einen Gedanken, oder?
Du, es gibt ja keinen Anfang und kein Ende bei diesem Podcast. Das sind ja nur gute Gespräche. Ich finde das
Ja.
Gespräch bisher gut.
Ja.
So, um es mal so auszudrücken. Also
Ja.
gerne noch teilen.
Was ich mich gefragt habe neulich, ich habe so ein Interview gesehen mit einem der OpenAI-Mitbegründer, der heißt doch Ilya irgendwas, der Nachname ist mir so schwer auszusprechen.
Ja, habe ich, glaube ich, auch mitbekommen.
Ja, und der hat doch eine neue Firma gegründet. Und es gibt doch diese beiden Lager momentan gerade. Es gibt das eine Lager, was sagt, die Scaling Laws funktionieren. Ne? Also wir haben jetzt quasi durch mehr Compute, durch mehr Daten gesehen, dass diese Sprachmodelle immer, immer besser werden. Und viele äußern sich ja, dass sie daran glauben, dass das weiterhin bestehen wird und dass wir sozusagen zu diesem nächsten Stadion Superintelligence einfach nur durch Scaling kommen werden. Und es gibt das andere Lager, zu dem auch dieser Ilya-Typ zählt, der sagt, nee, das wird nicht funktionieren, sondern wir brauchen nochmal eine neue Technologie oder eine weiterentwickelte Technologie, die halt KI zum Vorschein bringt, die nicht fix einmal trainiert ist, dann ihre Gewichte hat und dann nur noch optimiert wird auf Use Cases, sondern eine KI, die wirklich natürlich lernt. Ne? Genauso wie der Mensch. Also das wäre zwar so, so habe ich es jetzt verstanden, dass die Annahme ist, wenn wir diese Technologie finden, wäre KI in der Lage, das ist dann schon fast so Matrix-mäßig, du steckst dir deinen Skill in den Kopf, die KI wäre in der Lage, quasi viel besser als ein Mensch innerhalb kürzester Zeit in einer Domäne zu werden, wenn die KI sozusagen wahnsinnig schnell in dieser Domäne agieren und lernen kann und so weiter und so fort. Und dass du dadurch auf einmal wirkliche, absolut übernatürliche Intelligenz sozusagen entwickelst, die nochmal der totale Game Changer ist. Und was ich immer so faszinierend finde, ist, dass die Leute, die darüber reden, immer so wahnsinnig besorgt sind, dass derjenige, der es als erstes schafft, nur wenige Tage Vorsprung braucht, um uneinholbar zu werden. Das finde ich so absolut mindblowing. Also auch er redet wieder darüber in diesem Interview, dass derjenige, der als erstes diese neue Technologie findet, und das könnten dann halt auch die Chinesen sein oder wer auch immer, ne, nur wenige Tage Vorsprung braucht, dass das Ding so schnell, so krass lernt, dass es uneinholbar ist quasi technologisch und dass es also dann auch wirklich eine Gefahr darstellt. Also auch dann, weil auf einmal eine Intelligenz entsteht, die so krass, so schnell lernt, dass es sozusagen dangerous wird. Und ich könnte mir, also jetzt mal unabhängig, wir müssen es ja nicht wieder negativ sehen, könnte es ja auch total positiv sehen. Okay, krass, wie
Klingt
wir,
total positiv gerade.
genau, wir machen das total positiv. Also nochmal, es wird nochmal viel, viel besser, als wir uns das gerade vorstellen können. Und vielleicht ist das auch so ein Riesensprung, den wir alle dann mitmachen und sagen, okay, krass, jetzt ist es noch viel einfacher zu benutzen, die Dinger werden noch viel besser. Diese ganze Scheiße, die wir gerade machen mit Context Engineering und Memory-Systeme bauen und so weiter, irgendwie um das quasi anwendbarer zu machen, vielleicht fällt das mit einem Schlag weg. Mit einem Schlag ist das Problem gelöst. Und dann, was ist dann?
Ja, spannende Frage und ein schöner Abschluss, glaube ich, für dieses Gespräch. Was
Ja,
ist dann? Was
ne?
ist dann?
Ja, genau, ich könnte jetzt noch eh weiter darüber philosophieren,
Ja.
aber ja.
Nee, lass uns das doch
Ja.
so tatsächlich stehen lassen,
Ja.
weil genau das macht, glaube ich, gerade nochmal ein neues Thema auf. Und jetzt sind wir
Ja,
eigentlich aber auch so ein bisschen auf diesem technologischen Entwicklungspfad, der natürlich auch unfassbar spektakulär ist, weil wir ja
ja.
echt noch in dieser Early Beta sind
Ja.
und tatsächlich alles noch vor sich hin rumpelt in höchster diffuser Geschwindigkeit. Und das ist natürlich auch alles total spannend. Aber ich glaube, für heute passt es, gerade auch mit diesem schönen Abschluss da. Was ist dann? Genau.
Ja,
Was
sehr
ist
gut.
dann? Deshalb vielen Dank, Sebastian.
Wir können uns dann in einem Jahr im Januar wieder treffen
Nee,
und
das geht schneller. Das haben wir jetzt ja schon, das haben wir jetzt ja schon gelernt. Wie
genau.
gesagt, also
Ja.
es gibt auch bei diesem Podcast oder diesen Gesprächen, ich mache keinen definierten Rhythmus. Ich will es bewusst extrem unregelmäßig halten, damit die Leute jedes Mal wieder überrascht sind vielleicht.
Ja, sehr gut.
Sebastian, ich bedanke mich. Das war total cool.
Ja, danke dir.
Mega Gespräch. Ich hau das dann irgendwann raus und dann sprechen wir irgendwann wieder.
Sehr gut.
Zu diesen und anderen Themen.
Tschüss mit Ö.
Ciao, ciao. Macht's gut, ihr Lieben. Week 5.